habe zum mehrfachen Mal gestern wieder eine Erfahrung gemacht, die ihr vielleicht auch schon gemacht habt. Ich habe ziemlich spät um 3 Uhr, hatte viel zu tun gestern, war ein toller Tag, und bin aus dem Geschäft gegangen, habe meine Sachen genommen, habe wahrscheinlich abgeschlossen, mich ins Auto gesetzt, Klimaanlage an, bin losgefahren. Während ich fuhr, beschlich mich ein unheimliches Gefühl. Hast du wirklich abgeschlossen? Klar habe ich abgeschlossen. Ja, sicher. Weitergefahren. Gefühl, was soll das? Kam wieder. Hast du abgeschlossen? Und dann dachte ich, es hat keinen Zweck. Ich verlebe keinen guten Tag, wenn ich das jetzt nicht kontrolliere. Also wieder umgekehrt, zum Geschäft gegangen und habe geguckt und ich hatte abgeschlossen. Was hat gefehlt? Ich habe abgeschlossen, war ja in Ordnung. Was hat gefehlt? Geschwister, eine wichtige Lektion für euch. Ich habe es nicht bewusst getan. Hatte ich euch die Geschichte schon erzählt, wo mein Chef damals, ich war ganz jung in der Lehre, vor einem halben Jahrhundert ungefähr, und er sagte zu mir: Wieland, geh jetzt zur Bank, bring Geld weg, und während du dahin gehst, nimm dir viel Zeit, eine halbe Stunde, kommst du wieder, und während der Zeit guckst du dir alle Häuser an, guckst ganz genau, wie die aussehen, ob da Blumen drin stehen, ob die Dächer frisch gedeckt sind. Und so bin ich bewusst zur Sparkasse gegangen, habe Geld weggebracht und habe während der Zeit diesen Weg bewusst erlebt. So viele Dinge in unserem Leben machen wir nicht bewusst. Viele Dinge brauchen wir auch nicht bewusst machen. Wenn ich mit meinem Arm hier rumgestikuliere, denke ich da nicht drüber nach, ob ich das jetzt so mache oder so. Die Dinge laufen unbewusst ab. Aber es gibt Dinge, die nicht unbewusst ablaufen dürfen. Solche Dinge wie ein Geschäft abschließen. Das muss man bewusst tun. Mit seiner Frau oder seinem Mann oder einem Freund reden muss man bewusst machen. Eine wichtige Aufgabe lösen muss man bewusst machen, so dass regelrecht die Tat hinterher im Merkzentrum verankert wird und man es jederzeit abrufen kann. 1, 2, 3. Jetzt fahre ich schön nach Hause. Jederzeit kann ich sagen, 1, 2, 3. Ich habe es bewusst gemacht. Können wir jetzt mal bewusst zuhören? Ja, bewusst. Eine der bedrängendsten und unliebsten Fragen, die sich ein Prediger manchmal stellen muss, ist: Hat meine Gemeinde überhaupt zugehört? Ob da was hängen geblieben ist? Lieber nicht drüber nachdenken. Okay, überfließende Gnade. Ein schönes Bild. Eine Raupe, die war's mal. Die Raupe weiß, das ist nicht meine Bestimmung. Und dann kommt das zweite Stadium. Sie stirbt, ihr Leben. Und heraus kommt ein wunderbarer Falter. Das vermag die Gnade. Das ist meine zweite Gnadenpredigt übrigens. Ich hatte schon darüber gesprochen, lasst uns ein Fest feiern. Vor 2 oder 3 Wochen. Und das Thema hat mich nicht losgelassen und darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich beginne mit einem Gedanken, der sich ergeben hatte, als ich neulich in der Zeitung las, das nächste Bild mal. Das ist ein Schiff, er heißt Adler Express und er verkehrt zwischen oder um Amrum, Sylt und der Insel Föhr. Und Susanne, du kannst es bestätigen, immer wenn wir den Dampfer gesehen haben, waren wir so ein bisschen ärgerlich, weil der hatte richtig ordentlich Kavum, vielleicht 800 PS, ich weiß es nicht, oder 2 oder 3000, ja, oder 8, meinetwegen auch. Auf jeden Fall, der Kerl geht mit, ich sag mal, mit 30 km/h, zieht er da seine Bahn. Und wir haben immer gespürt, das passt nicht zu dieser friedlichen Inselwelt. Könnte da nicht ein langsameres Schiffchen? Jedenfalls waren wir immer so ein bisschen ärgerlich auf den. Und siehe da, sein Hochmut ist ihm zum Fall geworden. Das nächste Bild. Zum Beispiel vor einigen Monaten hat der Kapitän wahrscheinlich wieder einen Fehler gemacht oder es war auch in der Maschine, ich weiß es nicht. Er ist mit vollem Karacho vor die Kaimauer in Wittdün gefahren, hat die Kaimauer eingedellt und den ganzen Bug vorne zerstört. Das nächste Bild. Ein kleiner Blick auf die Concordia, wo ein vorwitziger, hochmütiger, stolzer Kapitän meinte, jetzt irgendwie einen ins Buch, Guinness Buch der Rekorde hineinzukommen. Noch nie ist ein großes Kreuzfahrtschiff so nah an einer Insel vorbeigefahren. Und es wurde ihm und diesem 500 Millionen Schiff und vielen Menschen, die da drin umgekommen sind, zum Verhängnis. Das nächste Bild. Und jetzt, das war das Bild, was ich in der Zeitung sah. Der Adler Express auf Grund gelaufen. Wieder mal ein bisschen zu vorwitzig gewesen. Wieder mal gemeint, ich schaffe das alles, ich kann das. Nicht auf die Fahrrinne geachtet, nicht auf die Bojen, die anzeigen, wo ein Schiff lang zu fahren hat. Auf Grund gelaufen. Auf Grund gelaufen. Das nächste Bild. Und dann kommt ein anderer, eine Barkasse, und möchte dem Schiff helfen, mit dem Ergebnis, dass auch sie auf Grund lief. Weil alle diese menschlichen Möglichkeiten, so etwas Unmenschliches tun zu können, so ein Schiff kann man nicht einfach frei schleppen. Da müsste man ein ganz anderes Werkzeug herschaffen. Und dieses Bild ist für mich zu einem Symbol geworden. Zu einem Symbol dafür, dass wir Menschen auf Grund gelaufen sind. Wir alle, du und ich und die ganze Menschheit. Betrachten wir das Bild mal noch ein bisschen weiter. Was ist mit diesem Schiff? Wir merken ja, das passt nicht. Wenn das jetzt im Dock läge, dann könnte man sagen, es wird repariert. Aber es liegt auf der Sandbank. Da ist etwas passiert, was nicht zur Bestimmung des Schiffes gehörte. Es hat die tragende Fläche des Wassers, das tragende Wasser verlassen und meint, irgendwie selber klarzukommen. Ich kann auch fahren ohne das tragende Wasser. Ohne, und jetzt merken wir, wohin die Reise geht, ohne das tragende Wasser der Gnade. Denn Gnade alleine trägt. Das sind drei Dinge. Keine Bewegung, Gefangenschaft und Beraubung der Lebensbestimmung. Keine Bewegung, das Schiff kann sich nicht mehr bewegen. Wir Menschen, die ganze Menschheit, die in Sünde und Tod gefallen ist, wir können uns nicht weiter bewegen. Wir rütteln an den Möglichkeiten, wir versuchen, der Probleme in dieser Welt Herr zu werden. Aber je länger, desto weniger werden wir es schaffen. Am Ende wird es die Überbevölkerung sein, die zu Problemen in der Menschheit führen wird, die nicht mehr lösbar sind. Und dann werden die letzten Zornesschalen ausgegossen. Und dann werden Dinge über diese Welt kommen, die wir uns alle noch nicht vorstellen können. Wir sind auf Grund gelaufen. Keine Bewegung. Wir können nicht nach rechts und nicht nach links. Wir sind gelähmt. Das zweite ist Gefangenschaft. Wir sind gefangen in einem bestimmten Dasein. Und wir merken, wir sind eigentlich zur Freiheit berufen. Aber unser ganzes Leben, unsere Sünde, unser Eigennutz, unser Stolz, unsere Nichtbereitschaft, um Vergebung zu bitten, uns zu demütigen, ein zerschlagenes Herz zu bekommen. All das lähmt uns und fängt uns ein. Das dritte ist die Beraubung der Lebensbestimmung. Dieses Schiff ist nicht dazu gebaut, auf Sand zu liegen. Es ist gebaut, im Wasser fahren zu können. Und das ist nicht die Kraft des Schiffes, sondern das ist die Kraft des Wassers. Wenn ein Mensch in der Freiheit Christi lebt, dann lebt er nicht in seiner Freiheit, die er sich geschaffen hätte, sondern er lebt von der Gnade. Er lebt von einem Element, was ihn trägt. Er lebt von der auch der nichtgläubige Mensch, erlebt von der Gnade einer guten Erziehung, von der Gnade einer wunderbaren Mutterzuwendung, einer mütterlichen Zuwendung, einer väterlichen Zuwendung, erlebt von der Gnade, gefüttert und ernährt worden zu sein, gestreichelt worden zu sein, dass mit ihm gespielt worden ist, das Kleinkind, dann die Schule, von der Gnade der Schule, der Lehrer, die ihm was beigebracht oder ihr was beigebracht haben. Unser ganzes Leben ist getragen von Zuwendung dieser Welt. Und letztlich, nur vom Tod befreien kann uns die Gnade Gottes. Und das ist die endgültige, tragende Kraft, die für uns da ist. Denn wir bleiben nicht Kinder, wir werden erwachsen. Und dann fragen wir nach einem tragenden Grund. Dann kann uns Mutter nicht mehr helfen, Vater uns nicht mehr helfen, auch letztlich die Gesellschaft uns nicht mehr helfen. Das ist heute so eine Unart, die Mängel, die wir haben. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Jungs am Dienstagabend. Ja, dieser Staat ist zwar gut, aber er ist nicht gut genug. Wir erwarten alles von Vater Staat. Der kann uns keine Gnade geben. Gott alleine kann uns befrieden. Und jetzt möchte ich mit euch, und jetzt wird es ein bisschen spannender und jetzt bitte ich noch mehr um eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mit euch einen Text aus der Bibel behandeln, und zwar aus dem Römerbrief Kapitel 5 von Vers 12 bis 21. Ja, lass mal so stehen, das ist in Ordnung. Dieser Text, den wir jetzt behandeln, ist einer der schwierigsten im ganzen Neuen Testament. Und wenn ihr die Bibel mal aufschlagt von Bibellesern, werdet ihr feststellen, dass diese Verse nicht unterstrichen sind. Da liest man drüber hinweg und denkt sich, ja okay, aber was soll das? Und diesen schwierigen Bibeltext will ich mit euch aufdröseln. Den will ich euch verständlich machen. Denn dieser Text offenbart uns mehr oder auf jeden Fall sehr, sehr viel von dem, was Gnade ist. Mit ihm können wir die Gnade verstehen. Das ist jetzt der zweite Teil meiner Predigt. Auf Grund gelaufen der erste, Gnade verstehen ist jetzt der zweite. Die eine Bibel haben, können das mal aufschlagen. Wir schauen uns einmal die Einleitung an. Das ist die Einleitung, Vers 12. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod, ich kürze mal ab, zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Einer der Gründe, warum wir diesen Text schnell überlesen, ist der, dieser Text hat mit der ganzen Welt zu tun. Der hat nicht mit deinem persönlichen Heil zu tun, lieber Gott, hilf mir doch und lieber Gott, löse doch meine Probleme, sondern es ist das Geniale, was Paulus in unsere Welt und in den christlichen Glauben hineingebracht hat. Er hat eine Theologie betrieben, die vom Reich Gottes ausgeht. Die war Reich Gottes zentriert und nicht persönliches Heil zentriert. Versteht ihr mich? Versteht ihr das? Viele Menschen gehen zu einem Gottesdienst, um etwas zu bekommen für ihr ganz persönliches Leben. Und wer immer nur unter eine Predigt geht oder sich eine Predigt anhört, um sein persönliches Glaubensleben zu verbessern, der läuft irgendwann auf Grund, auf frommen Grund, aber auch er läuft auf Grund. Weil wir müssen unser persönliches Heil einbetten in Gottes großen und weltumspannenden Heilsplan. Ich mit meinem kleinen, bedürftigen Leben bin eingebunden in eine Schöpfung und in eine Heilsgeschichte, die die ganze Welt umspannt. Und wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, ich bin eben nicht einer, der auf tausend Dinge verweisen kann, wo er große Wunder erlebt hat. Ich spreche mit Menschen in der Regel über den großen göttlichen Heilsplan. Und zeige ihnen, wie nur das Kreuz Jesu und seine Auferstehung unsere Welt wirklich retten können. Ohne Christus ist unser Leben ein Leben zum Tod, ein Leben in Vergänglichkeit, in Nichtigkeit, in Ohnmacht und Das ist doppelt gemoppelt. Nochmal Vergänglichkeit, ja? So, und jetzt kommt was Interessantes, die nächste Folie. Da sehen wir nämlich fünfmal, Paulus wiederholt sich in den nächsten Versen fünfmal. Das lest ihr nirgendwo im Neuen Testament, auch nicht im Alten, dass ein Gedanke fünf Verse lang wiederholt wird. Ihr werdet das gleich spüren. So, das heißt da, jedoch verhält es sich mit der Gnadengabe Jesu nicht so wie mit der Übertretung Adams. Denn wenn dort die Übertretung des einen den Tod der vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich hier die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen überaus überreich ausgewirkt. Das ist die erste Strophe des einen Gedankens. Es wird gegenübergestellt Adam als Typus. Natürlich auch damals der erste Mensch, aber als Typus, das ist der Mensch. In Adam sind wir alle in Sünde hineingekommen. Durch Adam und seine Sünde und von Eva sind wir alle stolz geworden und bedürfen der Gnade Gottes nicht. Das war der erste Mensch, Adam. Und dann kommt der zweite Mensch, nämlich Jesus Christus. Hier Adam, dort Jesus Christus. Und das wird gegenübergestellt. Adam und Christus. Adam wollte sein wie Gott. Jesus Christus gab seine Göttlichkeit preis. Diese Gegenüberstellung muss tief verankert sein in uns. Wir als Menschen streben immer nach Gerechtigkeit, und zwar unsere Gerechtigkeit. Ich habe Recht, ich bin in Ordnung, so schlimm bin ich gar nicht. Guck dir mal die anderen an. Guck dir mal den Zöllner und Sünder da. Ich strenge mich an, ich bin bei Gott, du nicht. Dieser Stolz lässt uns immer wieder auf Grund laufen. Und dieser Stolz ist ein Ausdruck der Übertretung Adams. Das zweite aber, was wir feststellen, ist die Übermacht der Gnade. Die Sünde Adams und Evas hat unsere ganze Welt ins Unglück gestürzt. Aber jetzt kommt das Wasser wieder. Das Wasser steigt. Es steigt höher und am Ende trägt es den Adler Express wieder und er kann fahren. Und so ist es mit uns Menschen. Die Gnade kommt in unser Leben. Und ich hoffe, dass die Gesetzlichkeit nicht überwiegt. Lieber Christ, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du dies tun und das tun und das tun und das tun. Und auf diese Weise laufen wir wieder auf Grund. Nein, wir warten 6 Stunden, dann kommt die Flut und dann trägt sie wieder. Die Macht der Gnade ist stärker. Übrigens gibt es keinen Textabschnitt in der Bibel, wo so oft das Wort Gnade drin vorkommt und so oft das Wort alle. Alle haben gesündigt. Die vielen, allen, erst recht an den vielen. Immer wieder kommt es, und wir sehen es gleich. Das ist die Übermacht der Gnade. Sie macht bei weitem Recht und bringt in Ordnung, was unsere Sünde vermasselt hat. Die nächste Folie. Jetzt geht es weiter, 2. Strophe. Auch bei der Gabe. Die Wirkung ist die Wirkung nicht so wie dort, wo ein einziger Sünder den Anlass gegeben hat. Denn dort ist das Urteil aus Anlass eines einzigen Sünders zum Verdammungsurteil geworden. Hier dagegen die Gnadengabe Jesu aus Anlass dieser Übertretung zur Rechtfertigung und zum Freispruch. Das Gesetz verdammt uns ständig. Die Gnade spricht uns immer gerecht. Wenn dein Gewissen dich anklagt, dann bist du im Gesetz. Wenn deine Gnade dich erhebt zum Vater, dann stehst du unter der Macht der Gnade. Es sind vier wichtige Erkenntnisse über die Gnade, die wir gewinnen. Das eine ist die juristische Kraft der Gnade. Wir werden gerechtfertigt. In unserer Hausgruppe am Donnerstag hatten wir auch darüber gesprochen, warum Christus sterben musste. Dass durch das Sterben Jesu Christi am Kreuz eine Gerechtigkeit aufgestellt worden ist, die vor dem Teufel, vor Satan nicht kapitulieren muss, weil Gott in Christus der Sünde gestorben ist und damit die Strafe aufgehoben wird. Das ist die juristische Kraft der Gnade. Sie spricht frei, nicht nur für den Moment, sondern für immer. Und sie rechtfertigt uns. Die dritte Strophe. Denn wenn dort infolge der Übertretung des einen der Tod durch die Schuld jenes einen, wir wissen jetzt, wer das ist, nämlich Adam, Eva und wir, seine Herrschaft unbeschränkt ausgeübt hat, so werden hier noch viel gewisser die, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit empfangen, im künftigen Leben als Könige herrschen durch den einen, Jesus Christus. Gnade können wir uns nicht erwerben. Es gibt manche Prediger, die würden jetzt sagen, wiederholt das bitte alle. Gnade können wir nicht erwerben. Mache ich aber nicht. Aber machen wir uns das klar. Gnade kann ich nicht kaufen. Nicht durch 1000 gute Werke. Gnade kann ich nur empfangen. Warum? Damit der ganze Ruhm Gott gehört und nicht meinem frommen Leben. Empfange Gnade, überreichliche Gnade. Und hier habe ich mir noch zwei Dinge aufgeschrieben, was Gnade ist. Gnade ist die wichtigste Erkenntnis. Es gibt keine Erkenntnis, die wir empfangen können, die so wichtig wäre im christlichen Glauben wie die, dass ich ein begnadigter Sünder bin und aus Gnade lebe. Alle andere Erkenntnis lässt uns auf Grund laufen, aber diese Erkenntnis nicht. Ich möchte an der Stelle, da komme ich gleich zu. Das andere ist, der Tod ist gewiss. Das Leben in Christus, ewiges Leben, ist noch gewisser. Wenn der Tod schon gewiss ist und sogar ein Philosoph wie Martin Heidegger gesagt hat, unser Leben ist ein Leben zum Tod. Wir leben ständig im Angesicht des Todes. Das ist ein Wissen, welches alle Menschen vereint. Aber wir, die wir Christus gehören, haben ein Wissen empfangen, das noch stärker ist, nämlich, dass die Gnade uns durchträgt und wir im künftigen Leben als Könige herrschen in der Gnade durch Jesus Christus. Die vierte Strophe. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur Leben wirkenden Rechtfertigung. Und hier stehen wir am Zenit der Betrachtung. Wir haben da in unserer Hausgruppe am Donnerstag schon drüber gesprochen. Gott konnte nicht bei der Sünde Adams und Evas einfach sagen, ich gucke über die Sünde hinweg. Oder ich vernichte einfach die Sünde. Ich nehme meine große Hand und Gottes Hand ist größer als alles und er könnte den Satan und seine Engel und den Tod auf einmal zerdrücken und zermalmen. Aber dann wäre die Überwindung dieser Not im Universum, der Sünde, nicht juristisch aus der Welt geschafft worden. Sie wäre nicht wirklich im positiven Sinne vernichtet worden, sondern nur durch reine Macht. Aber Gott ist nicht ein Gott der Macht, sondern der Liebe. Und deswegen ist er den Weg gegangen ans Kreuz, um damit auch juristisch und nicht nur durch Macht. Und übrigens, das ist sein Zorn. Wenn wir in der Bibel vom Zorn Gottes lesen, dann ist es nicht der Zorn über uns. Gott ist nicht zornig auf dich. Niemals. Aber in ihm ist ein lodernder Zorn über die Sünde, die den ganzen Kosmos in den Tod gestürzt hat. Und dieser Zorn ist am Kreuz über die Sünde gegangen. Es war nicht der Zorn, der Jesus getroffen hat, sondern der Zorn, der die Sünde getroffen hat. Und sie ist dadurch vernichtet worden. Gnade, jetzt hört gut zu, besteht nicht in einem billigen alles gut sein lassen, nicht in einem Hinwegsehen über die Sünde, nicht in einem Verkleistern tödlicher Wunden. Deswegen geht es in diesem ganzen Abschnitt auch nicht um Liebe, sondern um Gerechtigkeit. Versteht ihr das? Gnade ist nicht durch Liebe entstanden, sondern durch Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit des Kreuzes. Die Liebe ist das Motiv, aber die Gerechtigkeit ist das Werkzeug, welches Gott in die Hand genommen hat. Und er ist gestorben in Christus am Kreuz. Und es ist die Rechttat, in dieser Rechttat Jesu Christi, ist das Kreuz gemeint. Ist das Sterben, das verwundet worden sein, das Leiden für uns Menschen, das ist da alles mit drin. Und dadurch sind wir alle gerechtfertigt worden. Letzte Strophe. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen als Gerechte hingestellt werden. Geschwister, darf ich nochmal das vorletzte Bild haben? Ich habe etwas vergessen. Ich sprach von vier Lehren über die Gnade. Die vierte Lehre ist folgende: Gnade kostet das Leben. Wenn du in der Gnade leben willst, dann muss dein altes Leben gestorben sein. Einfach richtig gestorben, einfach tot. Mein altes Leben, all meine Fähigkeiten, dein altes Leben ist übrigens alles, was du kannst. Alle Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Auch die schöpfungsmäßigen Dinge, die sind ja alle durch die Sünde zerstört worden. Und deswegen muss das ganze alte Leben in den Tod. Und das bekennen wir bei der Taufe. Das ganze alte Leben kommt in den Tod. Und indem das geschieht, indem der alte Mensch ertränkt wird am Kreuz, steht der Neue auf und er wird getragen durch die Gnade. Und das geschah, also Gnade kostet das Leben. So, der Ungehorsam des einen, dadurch sind wir zu Sündern geworden, und der Gehorsam des einen sind wir alle, die vielen alle, als Gerechte hingestellt worden. Die letzte Folie. Und als ich so im Vorbereiten dieses Abschnitts war, ist mir dieser eine Vers, den ich vorher auch schon kannte, aber der ist mir nochmal so lebendig geworden. Das Gesetz aber ist nur nebenbei hineingekommen. Damit die Übertretung größer würde, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade erst recht überreich hervorgetreten. Damit gleich wie die Sünde königlich geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade ihre Königsherrschaft ausübe durch Gott gewirkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Christus unseren Herrn. Das Gesetz ist nur nebenbei hineingekommen. Und wisst ihr was? Ich empfinde, in vielen Gemeinden spielt das Gesetz die Hauptrolle. Ein Christ hat sich so und so zu verhalten. Und du willst Christ sein? Oder was empfinden wir, wenn wir versagt haben, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen, die nicht in Ordnung sind? Dann kommt das schlechte Gewissen. Ich muss es gestehen, als ich damals Christ wurde und in die Gemeinde kam, habe ich zuerst das Gesetz kennengelernt. Und viel später habe ich mich frei geschwommen zur Gnade hin. Wie ist das möglich, dass eine Gemeinde, dass Gläubige mehr vom Gesetz, mehr vom Verhaltenskodex, von der Moral, von der Ethik geprägt werden, als von der Gnade? Wie ist das möglich? Aber ich möchte euch sagen, bei uns darf es nicht so sein. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde hier von Gnade getragen wird. Dass hier ein Ort der Gnade ist. Und wer auch immer da reinkommt, durch diese Tür, er von Gnade umfangen wird. Und nicht von Beurteilung. Jesus machte aus Wasser Wein. Sollte die Gemeinde jetzt aus Wein Wasser machen? Sollte die Gemeinde nun Gnade in Gesetz verwandeln? Nein, das darf nicht sein. Gnade ist das größte Geschenk, das die Christenheit der Welt anbieten kann. Es gibt kein größeres Geschenk. Wenn wir zu schnell die Liebe anbieten, das ist auch in Ordnung. Aber die Liebe, die musst du begründen. Und dazu brauchst du die Gnade. Denn die Gnade ist erkauft worden am Kreuz. Und wer die Gnade verstanden hat, versteht auch die Liebe. Aber wer die Liebe verstanden hat, versteht noch nicht unbedingt die Gnade. Deswegen ist diese Lehre so wichtig. Ist dieser Abschnitt, der ein Aschenputtel-Dasein, ich weiß nicht, wie ihr das übersetzen wollt, der ein Aschenputtel-Dasein gehabt hat, so wichtig, weil er von dieser Gnade spricht. Ich komme zum Schluss, liebe Gemeinde. Die Gemeinde ist der Schutzraum, innerhalb dessen von Leistungsstress, von Scham und Verachtung geplagte Menschen Heilung und Erholung finden können. Die Gemeinde ist der Schutzraum, innerhalb dessen von Leistungsstress, Scham, Verachtung geplagte Menschen Heilung und Erholung finden können. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde hier so ein Ort ist. Wer immer hineinkommt, wird einfach geliebt.